You want to do this?
Let's fucking do this.
Alright. Sabrina und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood.
Woohoo!
Wir melden uns mal wieder bei euch für die schönste Versüßung eures Montags.
Wir sind zurück, Leute.
Wir haben's geschafft. Eine weitere Woche ist hinter
ihr
uns.
Ihr könnt euch auf uns verlassen.
Gegenüber von mir auf meinem Handy sitzt die Sabrina.
Und mir gegenüber sitzt die grandiose Alina.
Woohoo. Danke, danke. Und ihr hört den Podcast
Albtraumfabrik. Ich war gestern auf einer Hochzeit bei meiner Freundin Linda.
Ah ja, ich habe dein Foto gesehen auf Instagram.
Ja, meine Freundin Linda und ihr Mann Pascal.
Also ich gehe ja immer gerne auf Hochzeiten, ne? Also da Gast zu sein ist das Beste. Mhm. Ich möchte selber keine haben, aber da Gast zu sein ist das Allergeilste.
Das ist so, so toll. Ja. Ich hätte schon, also auf dem Weg im Auto zur Hochzeit, hätte ich schon fast angefangen zu weinen.
Nein!
Als ich mir nur die Linda im Brautkleid vorgestellt habe, dann habe ich so gesagt, nein, nein, jetzt nicht!
Das passt gar nicht zu dir, dass du so sentimental bist bei Leuten in Hochzeitskleidern.
Aber ich weiß nicht. Ich finde es einfach so schön, wenn sich zwei gefunden haben und wenn es dann noch die Freunde sind, die man auch persönlich kennt und wo man das so jahrelang mitbekommen hat, wie die vielleicht auch zusammengekommen sind und so.
Wenn es Sinn macht, ne? Wenn das bei den Leuten Sinn macht und man nicht direkt so die Reaktion hat, wenn man hört, jemand heiratet, dass man denkt, oh, ich kenne da einen guten Scheidungsanwalt.
Ja, genau, bei manchen denkst du ja, okay, ja. Nee. Das würde ich nicht empfehlen, euch beiden.
Also in 2 Jahren muss ich mir da ein bisschen Zeit nehmen, um
zum Trösten
für diejenigen da zu sein.
Ja, aber bei denen war es auf jeden Fall klar und es passt super toll. Und die haben in so einem alten historischen Zug geheiratet. Der wurde zu so einem Hochzeitszug umgebaut.
Oh, wie cool.
Das war total cool mit so auch so einer kleinen Theke und so Sitzplätzen, wie in so einem Speisewagen, aber dann halt total historisch angehaucht.
Ach, cool.
Und ich habe dann gesungen für die beiden.
Sabrina!
Ja.
Das hast du gar nicht gepostet.
Ja, weil ich habe dann meiner Freundin Tina Bescheid gesagt.
Ja.
Film dann bitte gleich meinen Auftritt.
Ja.
Mhm. Ja, gut, mache ich. Und dann gehe ich nach vorne.
Tina! Tina!
Pass auf, dann gehe ich nach vorne. Ich sterbe ja dann immer vorher, ne? Also vorher möchte ich am liebsten dann immer irgendeinen Ausgang aus dem Zug rausspringen, weglaufen, tot umfallen. So. Weil ich immer
so unterm Tisch
aufgeregt bin. Unnormal. Mhm. So, und dann gehe ich nach vorne, dann fange ich an zu singen und dann gucke ich so Tina an und dann ist die einfach nur am Heulen die ganze Zeit und filmt nicht. Oh,
Tina! Kannst deine Emotionen bitte unter Kontrolle halten?
Hat sie nicht geschafft. Und alle haben geheult dann.
Oh, gut gemacht.
Ja, ich habe es durchgezogen.
Was hast du denn gesungen?
Ich hab gesungen Can You Feel the Love Tonight von König der Löwen.
Das finde ich schön.
Aber es lief eine Kamera, die hat alles gefilmt, aber die war halt hinter mir. Also man hört mich dann wahrscheinlich, aber man sieht mich nicht.
Dein Hintern.
Naja, mein Kopf vielleicht eher, mein Hinterkopf. Ja. Aber die professionelle Fotografin hat mir direkt ins Gesicht geknipst. Also die hat wahrscheinlich alles
eingefangen. Das machen die bei Hochzeiten ja immer, ne?
Ja, die stand die wirklich so nah vor mir mit der Kamera.
Ach, Scheiße. Ach, ist es nicht ein tolles Machtgefühl, wenn man Leute zum Weinen bringt? Bist du wieder frisch aufgetankt, mit frischem Machtgefühl nach Hause
Hab's
gefahren?
Mal wieder geschafft. Ja. Man durfte jetzt auch noch nicht so exzessiv Party machen wegen Corona.
Ach ja, stimmt, genau. Ist ja noch Corona.
Es war alles im Rahmen des Erlaubten.
Okay. Ach, Corona. Also ich war diese Woche ein bisschen krank. Ich dachte zuerst, ich habe Corona, obwohl ich ja schon geimpft bin.
Zweimal schon,
ja,
ne?
Ich weiß. Ja, genau, voll geimpft schon seit Wochen. Aber man kann es ja trotzdem noch kriegen, ja. Aber dann, also die Chancen sind sehr, sehr, sehr gering, dass man es bekommt. Und wenn man es bekommt, dann muss man nicht ins Krankenhaus oder hat keine irgendwie krassen Schäden davon, aber ich bin aufgewacht und hatte einfach so einen Husten. Mhm. Ne? Und aber das ist ja auch krass, dass man dann direkt denkt, Corona. Weil Husten hat Husten ja auch schon vor Corona existiert.
Kann nur Corona sein. Kann nur Corona sein.
Ja, ich hatte einfach so, glaube ich, ein bisschen Bronchitis oder so, dann eine kleine Erkältung. Ich war dann auch so ganz schwach. Kennst du das, wenn du so gar keine Energie hast? Ich habe nur auf der Couch gelegen und habe so die E-Mails, die ich schicken musste, so ganz langsam so tipp, 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 so ganz genervt. Und ich glaube, also ich habe wieder angefangen, Sport zu treiben nach langer Zeit. Ich mache immer lange Pausen und dann mache ich immer ein paar Monate, mache ich wieder ein bisschen was. Und ich habe so ein Programm angefangen auf so einer App, die heißt OpenFit. Unser heutiger Sponsor,
der
OpenFit.
Der uns nicht dafür bezahlt, dass sie für ihn Werbung machen.
Nein.
Noch
ich weiß gar nicht,
ob
es das in Deutschland gibt. Nee, genau. Auf jeden Fall gibt es da so ein Programm, das heißt 4 Weeks of Focus mit Shay Mitchell. Also die unterrichtet das nicht, sondern die hat das quasi selber mitgemacht. Mhm. Sie und eine Freundin von ihr. Die haben dann quasi dieses Programm zu zweit mit dieser Fitnesstrainerin, die total gerippt ist. Haben die dieses Programm gemacht, 5 Tage die Woche, 4 Wochen. Ist aber nur 30 Minuten pro Tag. Und dann dachte ich so, ja, das ist doch ein guter Kickstart. Und dann habe ich das 3 Tage hintereinander gemacht und ich kann immer noch nicht gehen.
Ja.
Das ist jetzt schon 3 Tage her und meine Beine sind Feuer und mein Hintern. Mhm. Weil jeden Tag haben die dann so Squats gemacht, wo man so runter musste und dann so springen musste.
Oh. Ja, die Schlimmsten.
Und ich kann nicht gehen. Ich bin so, mir tut alles weh.
Und danach bist du krank geworden.
Ich dachte so, vielleicht habe ich es ein bisschen zu weit getrieben und mein Körper brauchte die komplette Energie, um meine Beine zu heilen. Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber ich dachte mir, what a coodinky ding. Da kriege ich hier Husten aus dem Nichts heraus.
Du musst auch immer Rest-Days machen, ne? Zwischendurch.
Ja, aber ich wollte so einen, weißt du, so einen richtigen Kickstart machen, wo ich 5 Tage durchmache und dann erst Pause. Ja, aber dann hat mein Körper gesagt, fuck
bad.
You. No
Dein
fucking way, bitch. Du kannst nicht für Monate einfach nichts machen.
Hast du gedacht, ha?
Einfach nur zu Hause sein.
Nicht mit mir, Fräulein. Ich bin raus.
Ich gehöre dir nicht, du leihst mich nur. Aber dann hat meine Mutter gesagt, ich soll einen Senfwickel machen.
Mm.
Da habe ich natürlich zuerst meine Augen verdreht.
Ja, die sagt Senfwickel für alles. Wirklich. Also.
Und Mütter glauben ja immer so an diese Home Remedies. Mhm. Aber unsere Generation ist ja eher so.
Gib mir eine Tablette.
Ja, aber dann gestern habe ich das gemacht, ne, gestern Abend. Und dann habe ich alles auch gegoogelt und das wurde auch voll empfohlen im Internet. Ja, es wird so voll gehypt, weil Senf, der zieht so durch die Haut in die Organe rein quasi.
Die Schärfe
und der hat
quasi.
So eine, genau. Okay. Und ich hatte, also eigentlich macht man das mit Senfkörnern und warmem Wasser und so. Aber ich habe das so, genau. Ich habe das aber einfach, den Dijon-Senf, den ich hier hatte, habe ich einfach auf ein Geschirrtuch geschmiert.
Geil.
Hab das ein paar Mal eingewickelt, habe mir das auf die Brust gelegt und da eine Wolldecke drüber gelegt. Und dann habe ich das auch richtig gemerkt auf der Haut. Die wurde so richtig heiß und ganz rot.
Ja, das ist so wie Vic Vaporub bestimmt. Das gibt's doch da.
Ja, das verbrennt so. Mhm. Also man muss doch auch aufpassen, dann kann sich da die Haut verbrennen. Aber habe ich nicht. Und dann heute Morgen bin ich wach geworden. Und morgens ist es eigentlich immer am schlimmsten.
Ja.
Und heute Morgen hatte ich gar nichts.
Gut.
Und du siehst ja, jetzt sitze ich hier schon wieder und trinke Sekt.
Ja, Prost.
Also auf Senfwickel, würde ich sagen.
Mhm.
Also wenn ihr ein gutes Hausmittel kennt gegen irgendwas, was auch immer, schickt sie uns an albtraumfabrik.podcast@gmail.com.
Super.
Danke.
Es ist gerade EM 2020, Fußball-Europameisterschaft.
Oh, echt?
Mhm.
Hat schon angefangen?
Die hat jetzt gestern angefangen und ich wollte mit dir hier die Tipps noch abgeben.
Oh, ich sag, Deutschland gewinnt.
Also ich hab schon meine Tipps hier aufgeschrieben und ich bin sicher, du weißt ja die Ergebnisse noch nicht von den Spielen gestern.
Nee, ich wusste gar nicht, dass es schon angefangen hat.
Ja, ich wusste es bis vor 2 Tagen auch nicht und es war ja eigentlich letztes Jahr, aber dann konnte es nicht stattfinden wegen Corona und jetzt haben sie es auf dieses Jahr verschoben, aber irgendwie ist keiner bereit gefühlt für diese EM.
Nee.
Normal verabredet man sich ja dann auch immer zum Public Viewing und bereitet sich vor.
Ja, Corona ist ja leider immer noch nicht weg, besonders in Deutschland nicht.
Ja.
Ja, wer hat denn, wie viele Länder sind jetzt immer dabei bei einer EM?
Viele.
Viele Länder.
Sehr viele Länder aus Europa.
Und war quasi die ersten wie viele Spiele?
Also gestern war 1, heute waren 3. Mhm. Genau.
Okay.
Und dann geht's jetzt jeden Tag immer 3. Und jetzt müssen wir für die ganze Woche quasi die Tipps abgeben.
Okay.
Also ich habe hier Italien gegen Türkei.
Gestern?
Ja.
Italien.
Wie viel?
3-1.
Habe ich auch getippt.
Hier.
Ergebnis ist aber 3-0.
Oh.
Knapp daneben.
Aber nah dran.
Ja, immerhin.
Das ist, weil ich ein Fußballprofi bin.
Wir gucken mal, wie wir uns machen.
Okay.
Wales gegen die Schweiz.
Schweiz 2-1.
Also 1-2 für die Schweiz.
Also dass Schweiz quasi gewonnen hat mit 2 Toren. Ja.
Okay, sie haben 1-1 gespielt.
Mmh.
Dänemark, okay. Finnland.
Sag ich mal, Finnland hat gewonnen 2-1.
Nee, du musst immer sagen, wenn Dänemark-Finnland, musst du immer 1
also,
zu Dänemark.
Also Dänemark-Finnland 1-2.
1-2. Ich habe gesagt 2-0. Mhm. Und da war jetzt, die hätten eigentlich um 18 Uhr heute gespielt und dann ist einer umgekippt und ist nicht mehr aufgestanden. Dann kamen Sanitäter und dann haben die so Herzmassage bei dem gemacht. Und dann wurde das Spiel abgebrochen. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist.
Oh mein Gott.
Das ist direkt schon ein Skandal.
Ich hoffe, es geht ihm gut.
Ich hoffe auch. Einer von den Dänen war das.
Oh mein Gott.
Ja, arme Kerl, ey. So, dann haben wir noch gleich Belgien gegen Russland.
3-2.
3-2. Okay, ich sage 0-3 für Russland.
Ups.
Du kannst völlig recht haben, weil ich...
Ich weiß nicht, wer eine gute Reputation hat, außer Deutschland und Italien.
Ich dachte jetzt, die Russen, die sind richtig stark diese Saison. Aber mal gucken. England gegen Kroatien.
Ja, England natürlich.
Mhm.
Aber ich würde es Kroatien gönnen, möchte ich hier nur mal kurz anmerken.
Ja, ich auch, voll.
Meine persönliche Meinung, ich bin immer für einen Underdog, außer wenn es zu Deutschland kommt. Also England, Kroatien 2-0.
Habe ich auch getippt, 2-0 für England.
Gleiches Gehirn, sag's dir.
Österreich gegen Nordmazedonien. Weiß ja, wo das liegt, ne?
Nordmazedonien? Sind die getrennt oder was? Ist das eine Korea-Situation?
Ich weiß es nicht.
Okay, was, Österreich?
Mhm.
Wieso habe ich jetzt gerade so ein Bild im Kopf gehabt, wo die alle so Lederhosen auf dem Spielfeld anhaben?
Oh Gott. Das ist einfach nur...
Das wär's.
Einfach nur falsch.
Okay, ich sage Nordmazedonien. Obwohl Österreich... Nee.
Kannst auch unentschieden
sind unsere
sagen,
Nachbarn.
Ne?
Unentschieden. 1-1.
1-1. Ich habe 0-0. Ich glaube, dass keiner von denen in der Lage ist, ein Tor zu schießen.
Ich glaube, dein Kommentar ist schlimmer als mein Lederhosen-Kommentar.
Okay, dann schneiden wir es raus, bitte.
Nein, hier wird nichts rausgeschnitten.
Niederlande gegen die Ukraine. Oder Ukraine, wie sagt man?
Ich würde sagen Ukraine.
Okay.
Gefällt mir besser.
Gefällt dir besser, dann sagen wir es auch so. Ukraine, sag ich einfach.
Ukraine. Ich sag die Niederlande. Ich sage 1-0.
Ich habe 3-0 für Niederlande gesagt.
Wow.
Ich setze auf diese Saison.
Du hast viel Vertrauen.
Auf unsere Nachbarn.
Viel Vertrauen.
Ja. So, Schottland gegen Tschechien.
Absolutely no fucking clue. 1-1.
Ich habe 0-1 für Tschechien getippt. Polen gegen Slowakei.
3-1 für Polen.
Ich habe 2-0.
Wow.
Spanien gegen Schweden.
3-0 für Spanien.
Oh.
Nee, warte, die Schweden sind doch gut im Fußball.
Gar nicht.
Oh, jetzt ist es zu spät.
Ich habe 1-2 für Schweden getippt.
Well, we'll see.
We'll see. Ungarn gegen Portugal.
0-3.
Habe ich genauso. Jetzt kommt Deutschland. Frankreich gegen Deutschland.
Frankreich gegen Deutschland. 0-12. Spaß. Nein. Okay, Frankreich klappen. Gegen Deutschland, 0-3.
Ich habe 2-3. Ich habe mich nicht getraut, für Frankreich zu tippen.
Aber nix hier.
Nee.
Frankreich, danke für den Wein, das war's.
Und le fromage. Ja.
Und danke für den Baguette. Wein und den Brie und für das Brot und das war's.
Finnland gegen Russland.
1-2.
Also 2 für Finnland.
Ja. Ich habe irgendwie ein gutes Vertrauen in die Skandinavien.
Ich habe es umgekehrt. Ich habe 1-2 für Russland.
Ich sehe schon. Du bist in Cahoots mit den Russen.
Ich will mich nicht mit denen anlegen. Türkei gegen Wales.
1-1.
Habe ich auch. Italien gegen Schweiz.
3-0.
Hab ich auch. Ukraine gegen Nordmazedonien.
1-1.
Ich hab 1-0.
Ich will echt wissen, was mit Südmazedonien abgeht. Ich will wissen, warum die nicht dabei sind.
Ich glaube, das gibt's gar nicht.
Das muss ich gleich mal nachgucken. Mhm. Gregor, guck das mal nach.
Mach mal schon mal Recherche. Ich frag dich gleich nochmal.
Ja.
Dänemark gegen Belgien.
Ich sage 1-3.
1-3. Okay, ich habe 2-0.
Aber ich gönn's all unseren Nachbarn.
Ich auch, total. Niederlande gegen Österreich.
3-0.
Ja, habe ich auch. Schweden, Slowakei.
2-0.
Ich habe 4-0 gesagt. Boah. Ich setz auf die Schweden.
Ihr da draußen, wenn ihr uns zuhört, bitte gebt auch eure Tipps ab.
Wir posten die dann.
Wir müssen da irgendwie ein System machen, dass da eine Strafe oder ein Gewinn oder irgendwas ist.
Okay. Überlegen wir uns noch. Ja. Kroatien gegen Tschechien.
1-0.
Ja, habe ich genauso.
Wow.
England gegen Schottland.
2-0.
Richtig, habe ich auch.
Richtig.
Wir können einfach unsere Übereinstimmungen matchen.
Ja.
Dann haben wir schon gewonnen. Frankreich gegen Ungarn.
2-0.
Genau. Eigentlich hätte nur eine von uns die Tipps machen müssen.
Ja.
Portugal gegen Deutschland.
1-3.
Ja, hab ich auch.
Hast du auch?
Verrückt. Und als letztes Spanien gegen Polen.
1-2.
Ich habe 2-1.
Mm.
Ja, ich gebe den Polen meine Stimme, meinen polnischen Freunden.
Habe ich doch auch. Habe ich das nicht auch?
Nee, du hast eins.
Achso, ich habe Spanien gegen Polen.
Ich habe Spanien 2 gegeben.
Ich gebe unseren Freunden, den Polen, meine Stimme.
Ich habe den Polen, glaube ich, vorher meine Stimme gegeben.
Wow, das sage ich Matthäus.
Stimmt.
Und Peter.
Sorry. Gut. Den Rest machen wir dann nächste Woche.
Und dann sind, dann muss ich jetzt irgendwie diese Woche wann spielt Deutschland?
Am Dienstag.
Dienstag. Das muss ich irgendwie gucken online.
Am 15.
Oh, ich liebe das.
Aber um 18 Uhr, dann ist es bei dir. Bist du gerade aufgestanden,
ja,
ne?
Genau.
Dann morgens.
Ach, dann gucke ich mal, ob das hier irgendwo in der Bar gespielt wird. Dann gehe ich da. Ich weiß noch, bei der letzten EM, da bin ich mit ein paar Freunden in so eine, oder WM war das. Nee, WM, da war das, weil da hat Amerika gegen Deutschland gespielt. Und da bin ich in eine Bar gegangen und da hatte ich meine Deutschlandflaggen im Gesicht und mein Deutschland-T-Shirt an und alle, die da drin waren, waren in Amerika-Gear.
Oh nein.
Und ich bin da durchgegangen.
Ja, ist ja klar. Also. Und du hast wieder überlebt.
Ja, mal wieder überlebt. Sollen wir damit zum heutigen Thema der Episode Nummer 19 kommen?
Very gerne. Ja.
Very gerne. Here we fucking go, motherfuckers. Habe ich nicht so gemeint. Also, diesen Monat ist ja Pride Month.
Genau.
June ist ja Pride Month. Und ich dachte mir, zu Ehren von Pride Month, stellen wir uns doch mal die Frage, wo kommt das eigentlich alles her? Wie hat das eigentlich alles angefangen mit der Tradition von Pride Month? Und deshalb möchte ich heute über die Stonewall-Aufstände vom Jahre 1969 sprechen. Das ist ja eigentlich allgemein bekannt, dass das so die Anfänge von Pride, von Gay Pride waren und von dem Schwulen und Lesben, von der Schwulen- und Lesbenbewegung. Aber was man vielleicht weniger weiß, ist, wie das einen Bezug zu Los Angeles hat.
Ja, genau. Weiß ich nämlich nicht.
Da komme ich aber dann zum Schluss zu. Mhm. Zuerst möchte ich über die Stonewall-Aufstände in New York sprechen. Ich weiß ja nicht, ob das so, wenn man in Deutschland sagt Stonewall, ist das so allgemein bekannt oder ist das eher nicht so ein Begriff? Also Also, ich kenne das auch erst, also für mich ist das auch erst so ein richtiger Begriff, seit ich hier lebe und besonders in den letzten Jahren, weil wir ja wieder gerade so in einem Schwung der Civil Rights, des Civil Rights Movement sind. Und wenn man jetzt hier aber zum Beispiel Stonewall sagt, weiß jeder, worüber man redet. Vielleicht man kennt die genauen Details nicht, aber man weiß generell, womit das verbunden ist.
Ja, also das ist hier nicht so, also bestimmt kennen das die Betroffenen, also Schwule und Lesben werden sicher wissen, was damit gemeint ist. Ich weiß es auch, weil ich da ein bisschen auch recherchiert habe zu Pride Month und wo das herkommt. Aber ich glaube, so für den Normalo ist das, glaube ich, nicht so bekannt. Also.
Und deshalb, das ist halt eine ganz wichtige, ich glaube, LGBT und LGBTI und LGBTQ plus Geschichte wird halt nicht so unterrichtet in den Schulen.
Gar nicht.
Wie es sollte. Und da gibt es natürlich viele Quellen, besonders von der Community selbst, bei der man sich informieren kann. Und es ist unser Job, bei uns meine ich jetzt zum Beispiel du und ich. Wir definieren uns als hetero, cis, Frauen, es ist unser Job, uns zu informieren über diese Angelegenheiten und über die großen Events der Geschichte. Und deshalb dachte ich mir, es ist eigentlich eine gute Gelegenheit, über Stonewall zu reden. Es heißt Schwulen- und Lesbenbewegung, aber wir wissen natürlich, dass in LGBT oder wie man hier sagt, LGBTQ+, auch alle anderen mit einbezogen sind. Also nicht nur Schwulen und Lesben, sondern auch
Bisexuelle, Transgender,
Asexuell, Crossgender, Drag Queens und Kings, Omni, transsexuell, intersexuell, alles, was dazu gehört.
Ja, genau. Es gibt nämlich nicht nur Heterosexualität. Es ist Leute da draußen.
Let's talk about die Stonewall-Aufstände in New York vom Jahre 1969, die diese komplette
Bewegung
ins Rollen gebracht hat. Um über Stonewall zu reden, muss man die Beziehung sehen, die es von Stonewall zu der Bürgerrechtsbewegung in den 60ern in Amerika generell gibt. Und um das zu verstehen, möchte ich kurz über die sogenannten Greensboro vorreden. In den 60er Jahren war es in Amerika noch so, im Süden Amerikas, dass diese Jim Crow-Gesetze aktiv waren. Das waren die Rassentrennungsgesetze im Süden Amerikas, die am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts in Kraft getreten sind und in den 60ern im Süden Amerikas immer noch Realität waren.
Unglaublich.
Für die schwarze Bevölkerung. Und im Jahre 1961 haben 4 schwarze College-Studenten einen der bekanntesten Sit-Ins durchgeführt, den man heute kennt als, als die Greensboro Four. Sit-Ins waren quasi eine Form von einem friedlichen Protest, die schwarze Bürger gemacht haben, um gegen diese Jim Crow-Gesetze zu protestieren. Und das ist später wichtig, warum ich das jetzt erzähle. 4 schwarze College-Studenten namens Azelle Blair Jr., David Richmond, Franklin McCain und Joseph McNeil haben sich in Greensboro, North Carolina, in ein Woolworth, also Woolworth ist genau das, was man denkt, Vollwort. Woolworth war früher riesengroße Geschäfte hier, wo man auch Mittagessen konnte.
Oh, okay.
Also das waren so die Pioniere von großen Einkaufshäusern, wo man alles in einem mehrstöckigen Einkaufshaus hatte quasi. Und dort war es allerdings so, in diesem Woolworth und in allen eigentlich im Süden, dass diese Lunchcounter nur für weiße Leute war. Und diese 4 Guys, die haben dann gesagt, die haben sich da hingesetzt, haben was bestellt. Denen wurde der Service natürlich verweigert, weil sie schwarz waren. Und dann haben sie gesagt, wir gehen hier nicht weg, bis wir auch Service bekommen. Die haben auch am ersten Tag nicht die Polizei gerufen. Die 4 sind da sitzen geblieben, bis der Laden zugemacht hat. Dann sind sie gegangen. Am nächsten Tag kamen sie wieder und hatten mehrere Schüler von ihrem College dabei. So ging das dann weiter, bis nach ein paar Tagen Hunderte von Leuten bei diesem Sit-In dabei waren. Und das wurde dann auch von den Nachrichten aufgenommen. Das wurde dann national hat das für Aufruhen gesorgt. National haben das Leute quasi nachgemacht, haben die Sit-ins in anderen Woolworth und in anderen Geschäften und Restaurants gemacht. Und die Leute in Amerika haben dann halt wirklich gesagt, es ist echt Zeit, dass diese Jim Crow-Gesetze abgeschafft werden. Was soll das? Wir wollen das nicht mehr und so weiter. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass Woolworth gesagt hat, wir schaffen die Regel ab. Es gibt keine Rassentrennung mehr an unseren Lunch-Countern. Und viele andere Restaurants und Geschäfte haben das dann mitgemacht. Das heißt, wegen dieser vier Männer wurde diese Bürgerrechtsbewegung in den 60ern in Gang gesetzt, wegen dieser Sit-ins. Also die haben wirklich was damit erreicht. Und das muss man erwähnen, weil das ultimativ die Inspiration war für einige Mitglieder der Gay-Community in New York City. Mhm. In den 50ern und 60ern in New York und in vielen anderen Städten in Amerika wurden in Bars und Restaurants regelmäßig Razzias gemacht von der Polizei. Und die haben Leute verhaftet, die schwul waren oder lesbisch waren, die laut der Polizei nach außen hin schwul waren. Es war also so, gerade auch so in New York, dass die Stadt, die sollte in Anführungsstrichen gereinigt werden von Leuten, die nach außen hin schwul oder lesbisch sind, weil viele Touristen nach New York gekommen sind und das konnte man natürlich den Touristen nicht antun. Mhm. Es war also wirklich Gesetz, dass man Schwulen und Lesben keine alkoholischen Getränke servieren durfte. Das heißt, wenn du schwul oder lesbisch warst und du hast irgendwo ein alkoholisches Getränk bestellt, konntest du verhaftet werden, weil das wurde als Unruhe angesehen.
Oh Gott. Doof sind die.
Ja, man muss dazu sagen, dass Schwule und Lesben verhaftet wurden dafür, dass sie schwul und lesbisch waren. Aber dass das auch wieder überproportional für schwarze Menschen galt oder mexikanische Menschen galt. Also Intersektionalität ist ja immer so eine Sache innerhalb des Gay Rights Movement oder des Feminist Movement. Ja. Also innerhalb der Randgruppe haben es Weiße in der Randgruppe trotzdem noch leichter in Anführungsstrichen als Schwarze in der Randgruppe oder zum Beispiel, wie es bei LGBT-Community ist, schwarze Transgender-Frauen haben es am schlimmsten von allen. Sie waren laut Gesetz disorderly, also disorderly heißt ja ungezogen oder chaotisch oder was auch immer. Weil Gay-Bars waren quasi illegal, weil zu viele Schwule aufeinander, besonders wenn die tanzen, und Alkohol trinken, das galt als Unruhe für die Nachbarschaft.
Gott.
Und ich finde das so krass, also als ich diesen Research gemacht habe, wir wissen das ja alle irgendwie, dass dieser Kampf schon so lange besteht, aber die 60er Jahre sind noch nicht so lange her. Also die Freiheit, die es heute gibt, aber der Kampf, den wir immer noch führen, das ist alles so krass in Relation dazu, dass es eigentlich erst in den 60ern, dass es so krass war. Okay, also man durfte als Schwuler keinen Alkohol in Bars trinken. Im Jahre 1966, also 6 Jahre nach den Greensboro Four, haben ein paar Mitglieder der Matchety Society, die Matcheteen Society war also quasi eine Schwulen- und Lesben-Rechtsorganisation. Und 3 Mitglieder dieser Organisation hatten eine Idee, die inspiriert war von den Greensboro Four. Sie haben einen sogenannten Sit-In inszeniert. Also Sit-In war das bei den Greensboro Four. Mhm. Und die 3, die hießen Andy Wickler, Dick Litch und Craig Rodwell. Sip-In, das ist also ein Pun wegen des Wortes Sit-In, aber da geht es um Sip, also quasi Sipping Wine. Mhm. Also wir setzen uns hin und wir bestellen Alkohol und wenn der uns nicht serviert ist, dann bleiben wir in einem friedlichen Protest, bis dieses Gesetz geändert wird für uns. Also, die 3 gehen los. Am Abend des 21. April 1966 gehen in die erste Bar, setzen sich an die Bar, bestellen ein Getränk und der Bartender so, okay, gib den Cocktail. Weil der Bartender fand die nicht äußerlich schwul, in Anführungsstrichen. Ja, der hat das nicht gedacht, dass die schwul sind. Okay. Dann gehen sie in die zweite Bar, denken so, boah, jetzt haben wir auf die Pauke, bestellen ein Getränk und der Bartender so, okay, gibt denen auch die Getränke.
Das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Und
diese, ja, das haben wir jetzt irgendwie nicht gedacht, dass das so einfach ist. Aber dann gehen sie in Julius' Bar in Greenwich Village in Manhattan und bestellen einen Drink und der Bartender sagt, raus mit euch. Julius' Bar wurde gerade 3 Tage vorher von der Polizei geradet. Mhm. Die wollten da keinen Trouble und haben gesagt, ich kann euch nicht servieren. Das bedeutet aber, dass die drei jetzt einen Beweis dafür haben, dass sie diskriminiert wurden. Und damit können sie gegen die staatliche Alkoholbehörde vorgehen. Und jetzt können sie das vor Gericht bringen. Das war das Ziel der ganzen Sache. Und dadurch, dass sie das tun, gibt es ein Gerichtsverfahren. Diese Anklage bewirkt es, dass das illegal gemacht wird, diese Art von ungeordneter Anklage gegen Schwule. Das bedeutet, sie dürfen ab jetzt in der Öffentlichkeit Alkohol trinken. Aber wie wir alle wissen, nur weil sich eine Gesetzgebung ändert, heißt es nicht, dass die Gesellschaft sich ändert oder dass Leute nicht einen Weg finden, trotzdem noch gegen Randgruppen anzugehen oder dass das Stigma irgendwie auf einmal weg ist. Und dadurch, dass diese Gesetzgebung sich geändert hat, formen sich viele Gay-Bars in Greenwich Village und in New York. Aber der Staat New York gibt denen keine Alkohollizenz. Also die finden immer wieder irgendeinen Grund, denen keine Alkohollizenz zu geben. Das ist aber immer noch dieser bewusste Effort, keine Gay-Bars zu haben, weil die das einfach nicht wollten. Das heißt, es gab immer noch diesen Grund, es gab immer noch diesen legalen Grund, dass die Polizei in jede Bar gehen konnte und in jede Gay-Bar gehen konnte und da eine Razzia machen konnte, um jeden zu kontrollieren unter dem Vorwand von diesen Gesetzen. Aber diese Bars waren halt diese Safe Havens für diese Community, für viele Leute, die nach New York gekommen sind, weil sie zu Hause rausgeschmissen wurden oder weil sie zu Hause verprügelt wurden, weil sie schwul oder lesbisch waren oder transgender waren. Und es war halt, die haben halt einfach nur versucht, irgendwo ein Zuhause zu haben. Eine der bekanntesten dieser Bars, die dadurch aufgemacht hat in Greenwich Village, war die Stonewall Inn Bar auf der Christopher Street.
Yeah.
Es gab einen Grund, warum die Stonewall Inn Bar anders war. Es gab viele Gründe. Aber zum einen haben 3 Mitglieder der Genovese Mafia das Gebäude gekauft. Die haben ein Gebäude gekauft, da war eigentlich ein Restaurant drin und eine Bar drin und hat das Stonewall Inn Bar zur schwulen Bar gemacht, weil diese Mafia, die hat die Polizei bezahlt, ne? Die haben they paid off the police, damit die da nicht reinkommen und Razzia machen.
Aber
ne?
Eigentlich haben die und da so, was anderes gemacht.
Eigentlich, die haben da, also die hatten keine Alkohollizenz, aber die haben da Alkohol verkauft. Mhm. Und dadurch hatte die Mafia da ein Business, Geldwäsche und, keine Ahnung, steuerfrei und, ne? Mhm. Und unter dem Vorwand, dass sie die schwulen Community unterstützen, hatte aber gar nichts damit zu tun.
Oh Mann, ey.
Aber letztendlich hat sich Stonewall Inn, denen war das natürlich irgendwie egal, ne? Weil die hatten jetzt eine Bar für ihre Community. Und die Mafia, also die Besitzer, denen hat das auch gar nicht interessiert. Also die haben da auch gar nichts gemacht, die haben da gar kein Geld reingesteckt. Okay. Das war total minimal. Also das war so eine schwarze Steinwand. Mhm. Da war so eine Lichterkette draußen. Und da war so eine Tür. Und wenn man da hingekommen ist, hat der Türsteher so durch ein kleines Guckloch geguckt. Und man durfte nur rein, wenn man offensichtlich queer war oder den Türsteher bereits kannte. Okay. Und dann hat man $3 Eintritt bezahlt und dafür hat man 2 Getränketickets bekommen. Und das war das Stonewall Inn. Der andere Unterschied vom Stonewall Inn zu anderen schwulen Bars in Greenwich Village war, dass man dort tanzen durfte. Das war nämlich in den meisten schwulen Bars verboten, weil dann wieder die Polizei reinkommen würde und die verhaften kann, weil 2 Männer nicht miteinander tanzen sollen, weil das ist dann wieder eine öffentliche Unruhe. Also alles, was nach außen hin schwul, was nach außen hin queer ist, in dem Zeitalter, ist vom Gesetz her verboten. Es gibt dazu auch mit diesen Stonewall Uprising und mit dieser Art und Weise, seine Identität zu zelebrieren, nämlich indem man das zeigt nach außen, was man zeigen möchte. Mhm. Das ist auch zu der Zeit eine große Diskussion innerhalb der LGBT-Community, weil viele Organisationen, die sagen, um unsere Rechte nach vorne voranzutreiben, müssen wir den Heteros zeigen, dass wir genauso sind wie sie, damit wir die gleichen Rechte haben. Und Stonewall Inn und die Leute dieser Community sagen aber, nein, fuck that shit.
Ja, richtig so.
Wir uns gehören die Rechte no matter what.
Genau.
Wir müssen den Heteros nichts beweisen. Wir müssen uns nicht
anpassen.
Runterschrauben, anpassen. Ja. Genau. Aber das war innerhalb der, der Community war das. Also eigentlich gab es da so zwei Seiten zu der Bewegung. Und im Stonewall Inn war es halt wirklich so, dass dort alle LGBT-Menschen willkommen waren. Und auch Kinder und Jugendliche, die minderjährig waren, waren im Stonewall Inn willkommen, weil viele Jugendliche der LGBT-Community in New York haben auf der Straße gelebt. Mm. Die wurden zu Hause rausgeschmissen. Teilweise waren die seit einem Jahr in New York und hatten immer noch die Klamotten an, mit denen sie zu Hause rausgeschmissen wurden. Viele Mitglieder der Community haben Sexarbeit geleistet, weil sie sonst keine Chancen hatten in der Gesellschaft. Mm. Und das Stonewall Inn war der einzige Ort für diese Menschen und diese Jugendlichen, um nicht in der Kälte zu sein, um nicht nur ein zweites Zuhause zu haben, sondern ein Zuhause zu haben, eine Community zu haben, Essen und Trinken zu bekommen und so weiter und so fort. Eine dieser Gäste des Stonewall Inn war eine Transgender-Frau namens Marsha P. Johnson. Ein bisschen über Marsha. Marsha wurde im Jahre 1945 in Elizabeth, New Jersey geboren. Sie fing an, Kleider zu tragen, als sie nur 5 Jahre alt war. Als Marsha mit der Highschool fertig war, ist sie nach New York gezogen mit nur einer Tasche und $15 in ihrer Tasche. Sie überlebt in New York, indem sie Sexarbeit leistet, kommt kaum über die Runden, hat kaum genug Geld, aber sie kann endlich sie selbst sein, zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie trägt Kleider, bunte Farben, Blumen, Früchte oder Lichterketten auf ihrem Kopf. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Bild von Marsha P. Johnson gesehen hast. Da kam eine coole Dokumentation raus im letzten Jahr während der Proteste. Und da ist so ein Bild, wo sie so einen ganz großen Blumenkranz auf ihrem Kopf hat. Das werden wir auch auf unserem Instagram posten. Aber Marsha P. Johnson ist eine Legende. Und als Marsha nach New York kommt und Sexarbeit leistet und sich selber einfach so ausdrückt, wie sie ist, erfährt sie natürlich extrem viel Gewalt und viel Empörung. Und der einzige Ort, in dem sie sich sicher fühlt und an dem sie ihre Community findet, ist im Stonewall Inn. Sie ist auch eine unglaublich offene und freundliche und positive Person. Manche haben sie auch Saint Marsha genannt, weil sie so gutherzig war und so optimistisch war, obwohl sie so viel Scheiß in ihrem Leben durchgemacht hat. Eine von Marshas Freundinnen, oder was heißt Freundin, Marsha hat sie unter ihren Wing genommen, wie sagt man, hat sie
unter ihre Fittiche genommen.
Unter ihre Fittiche genommen, war eine junge Latina Queen namens Sylvia Rivera. Sylvia hatte auch eine schwere Kindheit. Ihr Vater hat die Familie verlassen, als sie ein Baby war. Ihre Mutter hat sich das Leben genommen, als Sylvia nur 3 Jahre alt war. Sie ist bei ihrer Großmutter aufgewachsen, aber wenn sie sich die Sachen ihrer Großmutter angezogen hat oder das Make-up ausprobiert hat, hat ihre Großmutter sie geschlagen. Als sie 11 Jahre alt ist, läuft Sylvia davon und lebt auf der Straße von New York. Was traurigerweise nicht eine seltene Geschichte ist für Teens der LGBTQ+-Community mit 11 Jahren. Sie lernt Marsha kennen im Jahre 1963, weil sie beide als Sexarbeiterinnen arbeiten. Sie sagt, dass Marsha immer wie eine Mutter für sie war. Sie war die Einzige, die sich um sie gekümmert hat, die ihr eine Struktur gegeben hat und ja, einfach sicher gemacht hat, dass sie selbst in ihrer Sexarbeit sich schützt und so weiter. Es ist einfach wichtig, diese beiden zu kennen, weil die beiden sind 2 Schlüsselfiguren im Zusammenhang mit dem Stonewall Uprising und mit dem, was danach passiert. Gehen wir also zum Samstag, den 28. Juni im Jahre 1969. Es sind circa 200 Leute im Stonewall Inn. man muss dazu sagen, wir haben ja gesagt, die Mafia, die zahlen die Cops und deshalb ist Stonewall Inn so ein bisschen ab von diesen Razzias, die normalerweise in den Bars passieren. Manchmal müssen die Cops aber halt kommen, um das nach außen hin so aussehen zu lassen, als würden die ganz normal arbeiten, sonst wäre das auffällig. Okay. Aber wenn das so ist, sagen die den Besitzern Bescheid. Die können die Bar dann warnen, dann können die den Alkohol verstecken und jeglichen Leuten Bescheid sagen, die auf gar keinen Fall verhaftet werden können. Okay. Aber an diesem Abend ist das nicht so. Niemand wusste Bescheid, niemand hat eine Warnung bekommen und die Polizei taucht gegen 20 nach 1 morgens einfach im Stonewall Inn auf. 4 Undercover-Cops und 4 Cops in Uniform. Weil diese Razzias so normal waren zu der Zeit in New York, wussten eigentlich die meisten schon, wie das abläuft. Also man reiht sich so ein und dann muss man den Polizisten seinen Ausweis zeigen. Mhm. Und wenn man quasi so aussah, dass man nicht das gleiche Geschlecht war wie auf seinem Ausweis, musste man mit einem Polizisten in die Toilette gehen und ihnen beweisen, was man für ein Geschlecht hat.
Ach du Scheiße. Doch nicht
also
wahr.
Das
erniedrigend.
Das Erniedrigendste, was man sich vorstellen kann. Oh. An diesem Abend ist aber irgendwie alles anders. Die Leute, die haben die Schnauze voll davon, so behandelt zu werden. Die Polizisten sind zur falschen Bar gekommen. Mhm. Die haben nicht viel zu verlieren, die Leute, die hier im Stonewall Inn sind. Das ist das Zuhause von denen. Das ist der einzige Ort, wo die noch hin können. Und viele Leute fangen jetzt an, sich zu weigern, ihren Ausweis zu zeigen. Oder die rufen irgendwelche Sachen zur Polizei. Die lachen die Polizei aus. Und die weigern sich, mit der Polizei mitzugehen, um ihnen ihre Genitalien zu zeigen. Mhm. Und das hat die Polizei eigentlich bisher noch nie so erlebt. Die Polizei hat komplette Autorität über die Community. Und deshalb, wie reagiert natürlich die Polizei auf sowas? Mit Gewalt. Sie fangen an, die Leute gewalttätig rauszuzerren, über den Boden zu zerren. Frauen, von denen sie wissen, dass sie lesbisch sind, werden komplett begrapscht von oben bis unten, werden belästigt von der Polizei. Sie beschlagnahmen natürlich auch den Alkohol, den es da gibt, ein paar Kisten Bier und harten Alkohol. Und weil das so viel ist und weil sie anfangen, so viele Leute quasi in Handschellen zu setzen und die sie verhaften möchten, müssen sie einen zweiten Polizeiwagen rufen, einen Van, wo sie dann vorhaben, okay, in diesen Van packen wir dann alle Leute rein, die wir verhaften wollen und den ganzen Alkohol und deshalb rufen sie diesen Van. Dann lassen sie die Leute gehen, die sie nicht verhaften wollen und zwingen die Leute, die sie verhaften wollen, quasi dort zu bleiben. Wir sind hier quasi auf dem Bürgersteig vor dem Stonewall Inn, im Stonewall Inn. Ist so ein bisschen, die sind jetzt so ein bisschen abgegrenzt, die Leute, die in Handschellen sind und die Leute, die, wo die gesagt haben, ihr könnt gehen. Normalerweise, wenn die sagen, ihr könnt gehen, laufen die Leute weg schnell, damit sonst nichts passiert. An diesem Abend bleiben aber alle da. Es rennt keiner weg. Okay. Es bleiben alle vor dem Stonewall Inn stehen, weil sie wissen wollen, was passiert. Und weil sie einfach das nicht mehr mitmachen wollen. Dann mit der Zeit kommen natürlich Leute vorbei, die da vorbeigehen, Leute von anderen Bars. Es kommen immer mehr Leute vorbei und diese Leute bleiben auch dort stehen. Und fragen, was ist hier los? Und sehen mit ihren eigenen Augen, wie gewalttätig die Polizei mit diesen Leuten umgeht. Und die fangen dann an, sich über die Polizei lustig zu machen. Sie fangen dann an, komplett ihre Persönlichkeit zu zeigen, was auch immer das für sie bedeutet. Sie fangen an, Männer fangen an, sich so weiblich, wie sie möchten, zu benehmen und Hairflips zu machen und die Polizei auszulachen und sich über die Polizei lustig zu machen. Und das geht natürlich gar nicht für die Polizei. Nee. Also sowas haben die noch nie erlebt.
Da hört's auf.
Und also die Polizei darf man nicht ohne Respekt behandeln. Dann versuchen die Polizisten, diese Masse wegzudrücken. Mit Gewalt natürlich. Aber die Masse wehrt sich. Die lassen sich nicht wegdrücken.
Yes.
Dann greift sich die Polizei eine lesbische Frau namens Stormy Delavari und schmeißt sie mit Gewalt in diesen Polizeivan rein, der gerade angekommen ist. Und während sie Stormy in den Van schmeißen, ruft sie zu den Leuten, die draußen stehen, warum tut ihr denn nichts? Und das ist alles, was sie hören müssen. Also tun sie etwas.
Yes.
Plötzlich fliegen Steine, Flaschen und Backsteine, wie heißt es, Bricks, ja, Backsteine, auf die Polizei und auf dieses Auto. Die Polizei versucht sich mit extremer Gewalt zu wehren, aber sie sind in der Unterzahl. Ja. Manche von denjenigen in Handschellen können sich befreien und laufen weg und kriegen die Handschellen los. Jemand sagt, vielleicht wurden die Polizisten nicht bezahlt und deshalb sind die hier. Let's pay them off. Also schmeißen alle Geld auf die drauf, also Münzen auf die Polizei. Einige Leute versuchen, den Polizeivan umzuschmeißen und andere Leute fangen an, die Reifen zu zerstechen von diesem Polizeivan. Die Polizisten realisieren, dass das gerade alles außer Kontrolle ist, schon längst außer Kontrolle. Also fahren einige Polizisten mit diesem Van weg. Mit diesem Van, der die zerstochenen Reifen hat, fahren ihn so weg. Und die Polizisten, die da bleiben, die schnappen sich die Leute, die noch in Handschellen sind, und rennen in die Bar rein und verbarrikadieren sich da drin, um vor der Masse zu flüchten. Dann, auf einmal, geht ein Feuer los. Das Stonewall Inn bricht in Flammen aus. Man weiß nicht, ob die Polizei es war oder ob die Masse es war. Das weiß man bis heute nicht.
Okay.
Man würde denken, vielleicht war es die Masse, um die Polizei wieder rauszulocken. Andere denken, es war die Polizei, weil die haben da drin alles zerstört. Die haben da drin alles kaputt gemacht. Und wieso sollten die nicht auch ein Feuer setzen? Aber man weiß es nicht. Es ist in diesem Feuer niemandem was passiert. Niemand ist gestorben. Aber die Bar steht jetzt in Flammen. Dann wird die sogenannte Tactical Control Force gerufen, TCF, von der NYPD. Das ist die Riot Control Unit. Also der Teil der Polizei, der für große Massen zuständig ist, sozusagen. Die kommen da an, die befreien die Polizei. Die formen dann quasi so eine Reihe und versuchen, die Masse wegzudrücken. Aber die sind im vollen Gange. Die haben eine Mission. Heute nicht. Die lehnen sich weiterhin gegen die Polizei und gegen diese TCF auf. Und anstatt wegzugehen, formen sie eine sogenannte Kickline im Showgirl-Style. Also eine Kickline, musst du dir vorstellen, wie bei Cheerleadern oder diese alle so mit den Armen.
A Chorus-Line.
A Chorus-Line, die stehen so mit den Armen und ineinander vergraben und machen die Beine so abwechselnd hoch. Also die machen eine Kickline und fangen an zu singen.
Geil.
Und das hat natürlich... Die Polizei ist außer sich, sowas ist noch nie passiert. Es ist das komplette Chaos, es sind Riots. Und so geht es weiter bis 4 Uhr morgens. Gegen 4 Uhr morgens sind die Straßen langsam frei und der Stonewall Inn ist komplett zerstört. 13 Leute wurden an dem Abend verhaftet, manche landen im Krankenhaus. 4 Polizisten wurden verletzt, aber nur leicht. Und viele fragen sich bis heute, wer hat das alles angefangen, wem? Einer Person schulden wir die Dankbarkeit dafür an dem Abend. Dann guckt man natürlich darauf, wer hat das erste Objekt geschmissen. Viele sagen, dass es Sylvia Rivera war, die das erste Objekt geschmissen hat. Aber Sylvia hat später gesagt, I didn't throw the first one, I threw the second one. Also sie sagt, jemand hat das erste geschmissen und dann hat sie direkt mitgemacht. Andere Leute haben gesagt, Marsha P. Johnson war die erste, die was auf die Polizei geschmissen hat. Aber Marsha hat später gesagt, dass sie erst um 2 Uhr morgens da war. Da stand das Stonewall schon in Flammen.
Okay.
Die beiden waren auf jeden Fall dort an dem Abend. Das Wichtige ist, dass es nicht nur eine Person ist, sondern das kollektive Schaffen dieser unterdrückten Community, hauptsächlich schwarze, transgender oder nicht geschlechtskonforme Menschen, die Stonewall Inn Uprising angetrieben haben. Am nächsten Tag ging es weiter. Die Leute haben außen vom Stonewall Inn Sachen gesprüht an die Wand, wie Drag Power, Legalize Gay Bars und We Are Open. Das ist jetzt quasi der Samstag, der 28. Juni. Mhm. Und Stonewall Inn macht auch auf, obwohl sie komplett zerstört sind. Sie nehmen natürlich keinen Eintritt. Aber Tausende von Leute kommen am Samstag, einen Tag nach diesen ersten Riots, zum Stonewall Inn. Die Masse breitet sich über mehrere Blocks in Greenwich Village aus.
Wahnsinn.
Polizei kommt natürlich wieder, aber die Leute wehren sich weiterhin.
Gut.
Marsha P. Johnson klettert auf eine Straßenlaterne und lässt eine Tüte mit einem Ziegelstein auf ein Polizeiauto fallen. Viele denken, dass das der Grund ist, warum Leute bis heute sagen, dass Marsha P. Johnson die erste war, die einen Stein geschmissen hat. Am zweiten Tag geht es wieder bis 4 Uhr morgens und es werden wieder ein paar Leute verhaftet. Es ist wieder Polizei gegen die Community. Im Ganzen dauert Stonewall Uprising 6 Tage. 6 Tage in Greenwich Village. Das heißt, mittlerweile sind natürlich auch alle möglichen Presseoutlets da.
Mhm.
Die Nachrichten verbreiten sich im ganzen Land. Und die Nachricht war klar. Die LGBT-Community kämpft um ihre Freiheit und wird nicht aufhören, bis sie ihre Freiheit bekommt. Wegen dieser Nachrichten und wegen Stonewall Inn gab es im ganzen Land Gay-Demonstrationen. Schwule und lesbische Pärchen haben angefangen, in der Öffentlichkeit Händchen zu halten. Und Leute haben angefangen, sich so anzuziehen, wie sie wollten in der Öffentlichkeit. Denn diese Gemeinschaft hatte genug davon, sich klein zu halten, damit sich die Heteros wohlfühlen. Innerhalb von Monaten erschienen sogenannte Gay Newspapers. Eins hieß Gay, eins hieß Come Out und eins hieß Gay Power. Die Leserschaft und die Anhängerschaft dieser Newspapers ist extrem schnell gewachsen und wurden immer populärer. Interessanterweise, einer der 3 Männer, die vor ein paar Jahren diesen Sip-Anne gestaged hat, Dick Litch, sein Name, Dick Litch, der war ein Journalist und der war eigentlich gerade auf dem Weg nach London, als die Stonewall Uprising passiert ist. Und dann hat er sich entschieden, nach New York zu gehen, um sich das selber mit anzugucken. Und er hat darüber nachher einen Artikel geschrieben.
Mhm.
Und ich möchte dir ein Zitat daraus vorlesen.
Ja.
Jetzt sind wir im Freien und wissen, wie angenehm es ist, sich selbst zu respektieren und als Bürger und Menschen behandelt zu werden. Wir wollen ab jetzt im Sonnenlicht bleiben.
Oh.
Wir wollen ab jetzt im Sonnenlicht bleiben. Bemühungen, uns wieder in den Schrank zu drängen, könnten für alle katastrophal sein. Marsha P. Johnson und einige andere Mitglieder der Community haben die Gay Liberation Front gegründet, eine Aktivistengruppe, was dann viele weitere Gruppen inspiriert hat in Amerika und Kanada. Genau nachdem diese Stonewall Uprising passiert ist, haben sich viele andere Leute der Community dagegen ausgesprochen, denn das waren die, die gesagt haben, wir müssen uns anpassen, wir dürfen keine Aufruhen starten, wir müssen unsere Rechte nach vorne treiben, indem wir zeigen, dass wir in Anführungsstrichen normal sind. Aber Marsha P. Johnson und die Leute des Stonewall Uprising haben gesagt, sich anzupassen dient demjenigen, der uns unterdrückt.
Genau.
Uns anzupassen dient dem System, das uns unterdrückt.
Ja.
Das, wofür wir kämpfen müssen, ist, in der Lage zu sein, genau so zu sein, wie man ist, ohne Wenn und Aber, und sich völlig frei auszudrücken, ohne das Ziel, die Erwartungen von jemandem oder einer anderen Gruppe zu erfüllen.
Mhm.
Und genau das ist es, wofür sich Transgender-Aktivisten wie Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera danach eingesetzt haben und danach weiterhin gekämpft haben. Die Freiheit, du selbst zu sein, was auch immer das ist. Im Jahr 1970 haben Marsha P. Johnson und Sylvia Rivera die Street Transvestite Action Revolutionaries gegründet, um queer Jugend zu helfen in New York City. Im Jahre 1962 haben sie genug Geld gesammelt, um ein Haus zu kaufen. Sie haben es Star House genannt, also Street Transvestite Action Revolutionaries, und haben dort obdachlosen Jugendlichen der LGBT-Community ein Zuhause gegeben. Sylvia und Marsha haben weiterhin Sexarbeit gemacht, damit die Jugendlichen es nicht mussten.
Oh Gott.
Das ist das Tragischste und Schönste, was ich jemals in meinem ganzen Leben gehört habe. Leider, je weiter es in die 70er Jahre ging, haben sich Leute immer mehr von den Transgender-Problemen abgewandt, weil das Gay Liberation Movement fand, dass die Transgender-Rechte zu krass waren, um sie mit um sie nach vorne zu treiben. Und sie wollten die besten Möglichkeiten für das Gay Liberation Movement.
Ja, okay.
Und deshalb haben sie sich von so Leuten wie Marsha P. Johnson abgewandt und von Transgender-Rechten. Und das sieht man ja auch ganz stark heute noch, weil das Gay Liberation Movement ist ja, also seit den 60ern bis heute, sehr vorangeschritten.
Weiter, ja.
Und Trans-Rechte sind ja immer noch etwas, wofür die Trans-Community extrem stark kämpft. Und die werden ja immer noch unproportionell extrem stark diskriminiert.
Oh ja.
Bei dem Gay Pride March im Jahre 1973 wollte Sylvia eine Rede geben, wurde aber mehrmals von anderen Mitgliedern der Community davon abgehalten, die nicht transgender waren. Am Ende hat sie sich einfach das Mikro geschnappt und gesagt, ohne die Drag Queens gäbe es keine Schwulen- und Lesbenbefreiungsbewegung. Wir waren die Spitze der Bewegung. Kurz daraufhin versucht Sylvia, sich das Leben zu nehmen. Aber Marsha findet sie und rettet sie. Gehen wir wieder zurück zum Stonewall Uprising. Ein Jahr später, 1970, am 28. Juni, fand der erste jährliche Christopher Street Liberation Day statt, um das Stonewall Uprising zu zelebrieren. Direkt außerhalb, wo das Stonewall Inn war, in New York. Gleichzeitig findet es auch in Los Angeles, Chicago und San Francisco statt. In San Francisco werden Sit-Ins veranstaltet, ein Jahr später. Zwei Jahre später, zum jährlichen Jahrestag vom Stonewall Uprising, gibt es das auch in Boston, Milwaukee, Dallas, Paris, London, West-Berlin und Stockholm. Mhm. Jedes Jahr ist die Zahl der Städte gestiegen, die sich dem Christopher Street Day hinzugefügt haben, bis wir heute ankommen, wo es den sogenannten kompletten Pride-Monat Juni gibt.
Ja.
Aber während wir zu den Pride-Festivals gehen und zu den Märschen gehen und all diese Dinge, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir dies in erster Linie feiern können, weil schwarze, transgender Frauen und Queens wie Marsha und Sylvia und mehr für die Befreiung aller gekämpft haben. Und das ist die Geschichte vom Stonewall Uprising. Was viele nicht wissen, ist, dass die früheste Benutzung des Wortes Pride aus Los Angeles stammt, auch aus den 60er Jahren, denn das war eine Gruppe in Los Angeles, die hieß Personal Rights in Defense and Education, also Pride. Die hat sich hier in West Hollywood in L.A. gegründet in den 60ern, um für die Rechte zu kämpfen. Einer der Männer, die Pride gegründet hat, der hat immer extra Lederhosen zu Meetings angezogen, weil er nicht verstecken wollte, dass er gerne Lederhosen trägt und solche Sachen. Die haben bei der Presse angerufen, um dafür zu kämpfen, dass LGBT-Geschichten in der Presse besser repräsentiert werden und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es diese Gruppe Pride in L.A.
Okay.
Und viele feiern das Jubiläum von Stonewall Inn, aber ein paar Jahre vor Stonewall Inn gab es bereits ein paar Vorfälle in Silver Lake hier in Los Angeles, was quasi die Vorrenner zu Stonewall Inn waren. Im Jahre 1967 gab es nämlich Riots beim Black Cat Tavern in Silver Lake. Genau um Mitternacht 1966 zu Silvester fand dort eine Party, das war eine Schwulenbar, fand dort eine Party statt. Und genau in L.A. war es, genau wie in New York, dass wenn man nach außen hin schwul war und in der Öffentlichkeit sich zu krass verhalten hat, könnte man verhaftet werden und so weiter und so fort. Dieser ganze Scheiß. Und es war Mitternacht im Black Cat Tavern. Es war gerade das Konfetti von der Decke gekommen. Es haben sich natürlich zu Mitternacht alle geküsst. Was die Leute in dieser Bar aber nicht wussten, ist, dass dort Undercover-Cops waren in der Bar, die nur auf diesen Moment gewartet haben, dass sich Leute alle küssen, zu lange küssen und so weiter. Und genau um Mitternacht, also ein paar Sekunden nach Mitternacht, haben diese Cops die Jukebox ausgestellt, haben das Licht voll aufgedreht und haben die Weihnachtsdekoration runtergerissen und haben angefangen, Leute zu verhaften. Die haben sich natürlich gewehrt, woraufhin die Polizei extrem gewalttätig wurde. Die haben Leute, die dort gearbeitet haben und Gäste rausgezerrt, rausgezogen, verprügelt. Jemand ist weggelaufen zu einer anderen Bar, die sind diesem hinterhergelaufen. Das war eine andere Schwulenbar, der Besitzer und die Barkeeperin von dieser anderen Bar wollten helfen, wurden komplett verprügelt von der Polizei. Jemand ist blutend auf dem Gehweg liegen gelassen worden. Und an dem Abend sind viele im Krankenhaus gelandet, viele verhaftet worden. Also die Polizisten sind auch, ich weiß nicht, vor Gericht gegangen. Es wurden Anklagen eingereicht, was die Schwulen- und Lesben-Community eigentlich nie gemacht haben. Die haben immer geguckt, dass das alles so schnell wie möglich einfach weggeht, damit die kein Aufsehen erregen. Mhm. Aber diesmal haben die gesagt, nicht mit uns, wir gehen vor Gericht. Sind die dann auch gegangen, aber alle Polizisten sind freigesprochen worden. Es ist nichts passiert. Klar. Und daraufhin haben die Protest gegründet, diese Pride-Organisation in Los Angeles. 600 Leute sind erschienen zu diesem Protest. Und das war zu der Zeit der größte Bürgerrechtsprozess in amerikanischer Geschichte. Dann kam Stonewall Uprising. Mhm. Und im Jahre 1970, ein Jahr nach Stonewall Uprising, wurde in Los Angeles auch wie in anderen Städten der erste Marsch zum Gedenken an Stonewall abgehalten. Der hieß Christopher Street Liberation Day, wurde aber dann zu Ehren der Ursprünge in Los Angeles und zu Ehren des tiefgreifenden Widerstandes gegen die Black Cat Tavern Aufstände umbenannt zu Pride.
Okay.
Und da besteht die Verbindung von Stonewall Inn und den Black Cat Tavern Aufständen, die weniger oft mit dem Anfang der Liberation in Verbindung gebracht werden. Es ist einfach nur krass, wenn man sich das vor Augen führt, also wo wir immer noch sind, was wir immer noch zu tun haben, aber einfach so, dass einem gesagt wird, du kannst einfach nicht du sein, du darfst nicht denjenigen öffentlich lieben, den du liebst und du darfst nicht das anziehen, was du möchtest. Warum? Mhm. Weil es irgendwelche Hetero-Affen nicht wollen. Nicht alle Heteros, aber diejenigen, die sich davon in irgendeiner Weise angegriffen fühlen, wie es ja bis heute immer noch ist. Und das, was wir, und ich sag wieder wir, ich kenne natürlich nicht alle unsere Zuhörer, aber wir, du und ich als Cis-Hetero-Frauen oder als Cis-Hetero-Menschen tun können, um gute Allies zu sein für die Community, ist in unserer unmittelbaren Umgebung, in unserer eigenen Community, wo auch immer wir sind, unsere Währung einzusetzen, unsere Stimme einzusetzen und uns für, wenn wir was sehen, was nicht recht ist oder wo etwas nicht gerecht verteilt ist oder wo Leute diskriminiert werden, was zu sagen. Das ist das Allerwichtigste, unsere Stimme zu nutzen. Und es gibt natürlich auch Organisationen, die ich an dieser Stelle nennen möchte, die sich ganz stark einsetzen, besonders für die Rechte von jungen Leuten in der Community, die sonst keine Unterstützung finden oder die nicht wissen, wohin mit sich. Da gibt es einmal den Lambda-Bundesverband. Das ist auf Instagram Lambda, LAMBDA.bund in Deutschland. Und hier in Amerika The Trevor Project. Das ist auf Instagram Trevor Project, also T-R-E-V-O-A. Habe ich auch in den Shownotes verlinkt, wenn ihr das mal abchecken wollt. Es gibt natürlich viele mehr, aber das wären jetzt so die zwei, die ich besonders cool fand. Und wenn ihr da draußen selber in einer Organisation involviert seid oder eine Organisation kennt, die ihr cool findet oder einzelne Menschen kennt, die sich für die Rechte einsetzen, schreibt uns. Wir wollen da gerne ein Spotlight drauflegen und wir wollen das gerne mit unserer Community teilen.
Ja, ist auch total wichtig. Ich meine, uns betrifft es selber nicht. Wir sind nicht lesbisch, wir sind auch nicht trans, aber was wir tun können, ist halt uns informieren und eben, ja, das Richtige den Leuten sagen, die eben meinen, dazu eine andere Meinung zu haben.
Unangenehme Konversation zu haben mit einem Onkel oder mit einem Opa oder mit einer Mutter oder so. Das sind die Dinge, die wir dann tun können, wenn wir uns informiert haben. Und uns selber zu informieren. Nicht zu sagen, hey, du bist schwul, erzähl mir doch mal über so und so.
Ja, immer das Typische.
Mach das bitte selber. Oh. Kannst du googeln.
Ja, aber bei Transgendern ist das ja immer noch so krass. Es gab jetzt irgendwie in Deutschland gab es einen neuen Entwurf für das Transgender-Gesetz, dass man halt seinen Namen ändern kann und sich halt dem Geschlecht zuordnen kann, dass ja. man sich eben zu dem man sich zugehörig fühlt. Und das wurde jetzt abgelehnt im Bundestag.
Shut up.
Das ist halt immer so krass, wenn man da halt so einen Antrag stellt, dann muss man so Gespräche führen und dann kriegt man halt so total krasse Fragen gestellt, so ob man sich selbst befriedigt und so. Und dann gehen die halt davon aus, wenn man sich halt selbst befriedigt, dann kann man ja nicht im falschen Körper geboren sein, weil sonst würde man sich ja vor seinem Geschlecht ekeln.
Unglaublich. Also, und das sind dann hetero-Leute, die einen interviewen, die das gar nicht verstehen. Die irgendwie denken, dass die mehr Recht haben auf die Welt und auf die Gesellschaft, als Leute, die nicht so sind wie sie.
Ja, weil das sind ja auch die Leute, die die Gesetze gemacht haben, die eben nicht transgender sind. Und ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe erst weil halt dieser Gesetzesentwurf abgelehnt wurde, habe ich das so am Rande mitbekommen. Und weil jetzt halt dieses Jahr auch Germany's Next Topmodel das erste Transgender-Model war.
Ja.
Da hatte ich das ein bisschen so am Rande mitbekommen und mich da ein bisschen informiert. Aber ich glaube, ja, es gibt so vieles, was wir gar nicht wissen. Und was ich auch noch im Zuge der Recherche mitbekommen habe, ist, dass erst seit 1990 ist Homosexualität keine Krankheit mehr.
What?
Ja, bis dahin
1990?
Ja, 1990.
Fuck that.
Bis dahin war es eine Krankheit und dann habe ich so ein Interview mit einem Mann gesehen, der ist heute so um die 70 und der wurde halt auch damals verhaftet, weil er eine Beziehung hatte zu einem anderen Mann und dann hat er halt auch gesagt, ja, wenn man verhaftet wird, dann denkt man ja erstmal selber, man ist irgendwie ein Schwerverbrecher.
Ja.
Und ist ja so, gerade wenn man dann so jung ist und man denkt selber, das ist falsch, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Mhm. Und dann wurde der halt in so ein, dann musste der so eine Umerziehungs-Dings machen. So eine Therapie machen, damit er halt nicht mehr schwul ist. Und dann wurde der dann nach 6 Wochen entlassen, als geheilt sozusagen. Und dann meinte er auch, ein paar Wochen später war ich wieder mit einem Mann im Bett. Also da habe ich dann halt gemerkt, dass es keine Krankheit ist oder dass man das nicht heilen kann.
Durchmachen müssen.
Und das ist bis heute, ist es immer noch nicht verboten in Deutschland. Es gibt jetzt gerade einen Gesetzesentwurf, der soll diesen Sommer halt umgesetzt werden, dass halt diese Umerziehungstherapien mal quasi verboten werden.
Das ist unglaublich.
Weil das ja immer noch, gerade in so religiösen Familien, ist das ja bestimmt noch so, dass die denken, das geht nicht.
Ja, und die traurige Wahrheit ist natürlich, deine Stimme als ein cis-hetero-weißer Mensch hat eine gewisse Währung. Und die, wenn man nicht spenden kann, das ist das, was man geben kann, ist seine Stimme zu Zwecken, um solche Gesetzgebungen aufzuheben.
Aber ich muss sagen, ich finde so, gerade so im letzten Jahr hat sich da auch viel getan, nochmal auch im deutschen Fernsehen bei uns. Also wir hatten ja auch eine schwule Dating-Show zum Beispiel, wo quasi so wie Bachelor, halt nur mit Männern.
Cool.
Genau. Und jetzt gerade haben wir die erste lesbische Dating-Show, wo halt Frauen daten. Also die ist die erste weltweit.
Wow.
Das ist doch Wahnsinn. Also, und auch zum Beispiel bei Let's Dance dieses Jahr, da war zum ersten Mal ein Tanzpaar aus Männern, also aus 2 Männern bestehend. Und wirklich, mir ist jede Woche immer das Herz aufgegangen, wenn ich gesehen habe, wie die beiden miteinander tanzen und wie das für beide so selbstverständlich ist, so dass, als wäre es das Normalste der Welt. Und genau das will ich sehen in der Gesellschaft. Das muss viel mehr stattfinden, dass solche Leute ihre Berechtigung haben, in der Gesellschaft stattzufinden.
Und sie sollten die Berechtigung nicht von uns bekommen müssen. Die haben die. Die haben die einfach, weil die Menschen sind. Jeder Mensch, der in die Welt kommt, hat das gleiche Recht. Und ich sag wow, aber eigentlich ist es nicht wow. Eigentlich ist es so längst überfällig. Eigentlich ist es das Jahr 2021, das sollte kein First mehr sein, das sollte kein Erstes mehr sein, das sollte schon längst normal sein.
Sollte es, ist es aber nicht und deshalb müssen wir das abfeiern und da immer wieder drüber reden.
Genau, Ja.
Ja, deshalb müssen wir es halt genau so sagen, als wäre es halt eben eine krasse Sache.
Ja.
Auch wenn es nicht sein sollte.
Leider Gottes, ja. Denn leider werden die Werte viel zu sehr auf äußerliche Faktoren gelegt, in jeglicher Hinsicht. Sei das das Geschlecht, mit dem wir geboren werden, oder wie wir uns äußerlich anziehen in Beziehung dazu mit dem Geschlecht, mit dem wir geboren wurden, oder was wir für ein Auto fahren, wenn die Aufmerksamkeit darauf sein sollte, wie viel Liebe man in seinem Herzen trägt, wie viel Empathie man hat, wie viel die inneren Werte, die so wichtig sind und die uns Verbindung zwischen Menschen. Ich wünschte, dass das einfach mehr Wert hätte generell in unserer Gesellschaft.
Ja, das wäre auch wichtig für die Gesellschaft, weil da sind ganz andere Werte, die wichtig wären, weißt du, um diese Stereotype aufzubrechen. Weil die Gesprächsthemen, die zum Beispiel jetzt bei Princess Charming stattfinden zwischen denen, also die würde ich mir auch in heterosexuellen Gesprächen wünschen, weißt du, weil das einfach viel offener ist und viel visionärer. Die Lebensplanung. Und Köln ist ja wirklich die schwulen Hochburg, muss man sagen, in Deutschland, ne?
Also wir waren ja auch ein paar Mal beim Christopher Street Day in Köln, der ein direktes Resultat vom Stonewall in Uprising ist.
Also in Köln sind gefühlt 50% der Männer schwul. Da hatten uns als Singlefrau wirklich noch mal schwerer, weil entweder die sind vergeben an Frauen oder sie sind schwul. Also,
also Kölner Männer, wenn ihr nicht eins von beiden seid, bitte meldet euch bei uns. Ich bin Alina, ich bin 36 Jahre alt, ich gehe sehr gerne lange spazieren gehen am Abend, ich mag gerne Kartoffeln und ich... Das war mein Dating-Profil.
Bei meinem Tinder-Dating-Profil habe ich als erstes geschrieben, Feministin.
Ja.
Vielleicht würde das erklären, warum da sich nichts
die,
ergeben
die Männer,
hat.
Die dann gehen, oh,
no.
Oh. Also Männer müssen auch Feministen sein. Die dürfen keine Angst vor dem Wort haben.
Ja, deshalb. Lieber direkt mal aussortieren. Ne?
Ja.
Wissen, worauf die sich einlassen.
Ja. Ja, also Happy Pride Monat an alle da draußen. Und das heutige, zum Abschluss kommt das heutige Motto.
Ja, okay.
Habe ich mir gedacht, das heutige Motto ist: Don't you ever let a soul in the world tell you that you can't be exactly who you are. Lady Gaga.
Yes.
Also, lass dir von keiner Seele in der Welt jemals sagen, dass du nicht genau der oder diejenige sein kannst, der du wirklich bist. Wie ist das mit Pronomen in Deutschland? Mit they, them und ist das eine große Diskussion da drüben?
Mhm.
Aber das ist doch, der Plural ist genau das gleiche wie der Singular. Wie ist das dann? Sie, sie? Also zum Beispiel Demi Lovato ist jetzt nicht binär.
Mhm.
Das heißt, Demi Lovato und dann also quasi Plural. Ich schneide das raus, aber weil hier ist das so alles anders. He, him, she, her, they, them. Und in Deutschland ist das er.
Er, sein oder?
Er, sein.
Ihr.
He, him. Sie, ihr. Und dann der Neutrale.
Sie, auch wieder sie, ihr. Sie sind.
Ja, sind. Aber dann ist es ja Plural.
Genau.
Also Demi Lovato sind in Berlin angekommen.
Macht keinen Sinn für mich, aber okay.
Da müssen wir uns halt, das ist halt auch wieder dann unsere Aufgabe, uns da halt das einfach anzunehmen und uns einfach anzupassen.
Sie kriegen ja nicht mal akzeptiert, dass es heißt LehrerInnen anstatt die Lehrer. Das ist denen ja schon zu viel. Da muss ich ja schon, oder die sagen auch, hier der Mitarbeiter, aber dann meinen sie die Frau. Dass sie kriegen nicht mehr hin zu sagen, die Mitarbeiterin. Da muss sie ja schon immer korrigieren. Und dann muss sie sich aufregen. Ja, und das dann, ist doch das Gleiche.
Ja. Nee.
Ich meine doch alle dann. That's my life.
Vielleicht schneide ich das doch nicht raus. Das ist genau so eine Konversation, die Leute haben müssen. Bis auf dein Arbeitsgespräch.
Nee, kannst du auch drin lassen.
Das sind genau die
wissen ja, wen ich meine.
Das sind genau die Gespräche, die wir miteinander haben müssen, um zu lernen.
Ja.
Weil damit sind wir ja halt nicht aufgewachsen, leider.
Ja, leider. Aber okay. die jetzt in der Schule sind, die machen es mit einer Selbstverständlichkeit. Das finde ich so krass.
Stonewall muss in der Schule auf das Curriculum.
Wir haben doch gar nichts gelernt darüber, oder?
Gar nichts. Ich habe alles als Erwachsene gelernt und ich weiß immer noch nur das Mindeste.
Mhm. Aber trotzdem komme ich mir immer schon vor, wie... Als wäre ich komisch, meiner Meinung.
Ja, ja, man fühlt sich so extrem, aber irgendwann ist das, was jetzt extrem ist...
Ist es normal, ja. Sollte.
Wir leben einfach in der Zukunft. Aber wenn man seine Wahrheit lebt, findet man auch Leute, die die gleiche Wahrheit leben. Und das ist genau das, was wir wollen. Deshalb fuck everyone else.
Ne?
Ja, scheiß auf alle anderen mit ihren fucking low vibrations. They can fuck the fuck off. Und everyone else can fuck with us.
Ja, man sollte schon versuchen, die auch abzuholen. Ne?
Mm-hmm.
Weil ich meine, wenn es so die Familie ist oder so, die will man ja dann auch. Da sagt man ja nicht fuck off.
Nix fuck off.
Nee, da versucht man ja schon, das auch irgendwie verständlich zu machen. Das ist wichtig. Ja.
Ich meckere dann meine Mutter immer an. Ne?
Mhm.
Und dann, also letztes Mal hat meine Mutter irgendwas gesagt, was nicht okay war.
Mhm.
Und dann habe ich die direkt angemeckert und gesagt, Mama, nein, du kannst das nicht sagen. Das kann man nicht. Du musst mir jetzt sagen, dass du das nie wieder sagst. Und hier ist die richtige Redensweise. Und danach denke ich mir wieder, Alina, du kannst das nicht so machen. Du musst das mit Empathie und du musst einfach verstehen, dass das einfach nicht die Norm war.
Genau.
Und du musst es erklären.
Wir müssen uns auch in die reinversetzen, wie die aufgewachsen sind.
Ja.
Und die gelebt haben.
Und genau. Und dann denke ich mir, du musst das jetzt... Und dann schicke ich dir wieder eine Sprachnachricht oder rufe die wieder an, wirklich 2 Minuten später und sage, Mama, das tut mir leid, dass ich dich jetzt so angemeckert habe. Ich habe das nicht gemeint, das ist nicht so gemeint. Was ich sagen wollte, ist XYZ. Und dann sage ich mir wieder, nächstes Mal, wenn sowas passiert, musst du ganz ruhig bleiben und ganz diplomatisch bleiben und dein Bestes geben, das zu erklären.
Ja, mir fällt das
auch
schwer.
Und dann nächstes Mal meckere ich wieder
Entweder sage ich gar nichts, ich schweige dann.
Genau.
Oder ich fahre sofort aus der Haut, weil mich das so triggert.
Ja.
It's tough, aber wir können es schaffen.
Nicht so tough für uns, wie wir uns jemals denken können, wie tough es für die Leute waren, die in der Vergangenheit gekämpft haben und heute noch kämpfen. Und halt diesen Hass spüren von der Gesellschaft, den wir nicht spüren. Okay, ich würde sagen, das war's mal wieder.
Sehr gutes und wichtiges Thema. Vielen Dank, Alina.
Gerne.
Und danke an euch fürs Zuhören.
Genau, unsere Albträume. Und damit sage ich, gute Nacht nach Köln.
Und guten Morgen nach Hollywood.
Bye, Bitches.